Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Erika Miro aus Hamburg.
Und Martina Püringer aus Wien.
Wir sind Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Moin aus Hamburg wünsche ich dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute wieder einen Gast. Bevor es aber losgeht, erstmal schon eine Frage, beziehungsweise ein Hallo an Martina
in Wien. Hallo, und was wäre denn die Frage gewesen, liebe Erika?
Ja, das war sozusagen gleich auf unser Thema einzusteigen, nämlich was denkst du, liebe Zuhörerin, wenn du an Schönheit im Zusammenhang mit Architektur denkst? Was fällt dir da ein? Wären es zum Beispiel große Räume, hohe Fenster, edles Material, Kunst oder Design oder auch vielleicht schön gestaltete Fassaden?
In den vergangenen Episoden haben wir uns immer wieder mit dem Thema der Nachhaltigkeit von Gebäuden beschäftigt, weniger mit der Schönheit. Aber wir haben immer die ökonomischen, ökologischen und auch die sozialen Faktoren beleuchtet. Unser Gesprächsthema heute: die Rolle der Schönheit in der Nachhaltigkeit von Architektur. Dazu haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar Hans-Peter Höhn. Er ist selbstständiger Architekt aus Köln mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau und Bauen im Bestand und hat neben Deutschland auch in Österreich und in den Niederlanden gearbeitet. Schönen guten Tag, Hans-Peter Höhn. Danke, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag, Frau Püringer. Guten Tag, Frau Miro. Ich freue mich sehr, bei Ihnen in Ihrem Podcast zu Gast sein zu dürfen.
Ich freue mich, dass wir uns heute hier sprechen, denn ich habe einen Vortrag von Ihnen in Köln im Rahmen der Interior Design Days gehört und war gleich angetan, weil Sie so viele Themen angesprochen haben, die auch bei uns in der Architekturpsychologie immer wieder vorkommen und eine Bedeutung haben. Soweit ich weiß, lieber Herr Höhn, haben Sie auch eine Doktorarbeit mit diesem Thema verfasst und veröffentlicht. Und hier ist gleich auch meine erste Frage. Was verstehen Sie unter Schönheit im Zusammenhang mit der Architektur?
Ja, ich würde Schönheit als einen Zustand beschreiben, bei dem wir vollkommene Harmonie verspüren. Und diese Fähigkeit ist Gegenständen vorbehalten, die im Prinzip ein Ganzes repräsentieren, also eine Einheit in der Mannigfaltigkeit. Oder wie Peter Zumthor das beschreibt, alles ist so, wie es sein soll. Alles ist an seinem Platz und nichts stört. Und Schönheit ist dabei jedoch nicht nur ein Ausdruck ästhetischer Werte, sondern auch ethischer Werte wie Identität, Qualität oder dem respektvollen Umgang mit der Natur und mit unseren Ökosystemen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Merkmalen, die die ästhetische Qualität in der Architektur bestimmen und die in jeder Bauaufgabe aber neu gewichtet werden müssen. Und diese Faktoren sind sowohl rationaler als auch emotionaler bzw. ideeller Natur. Und es ist immer ein Zusammenspiel aus einer Vielfalt von Faktoren, die jeweils in Einheit gedacht werden müssen.
Unterscheiden Sie denn, Herr Höhn, zwischen Schönheit in der Architektur und Ästhetik in der Architektur?
Das Wort Ästhetik stammt von dem griechischen Wort Ästhesis ab und bedeutet Wahrnehmung. Also der Begriff Ästhetik, der steht im Prinzip für alles, was unsere Sinne anspricht. Also Hässliches wie Schönes, Unangenehmes, Angenehmes. Und das folgt im Prinzip einem Verständnis von Ästhetik, was der Philosoph Karl Rosenkranz bereits 1853 in seiner Schrift Ästhetik des Hässlichen formulierte. Nämlich, dass das Hässliche unzertrennlich mit dem Schönen verbunden ist. Mhm. Ja, und Schönheit ist im Prinzip ein Teilbereich der Ästhetik. So, und jetzt kann man auch feststellen, dass die Bedeutung des Begriffs Ästhetik sich im Laufe der Vergangenheit deutlich gewandelt hat. Einerseits gab es in der Geschichte Denker wie Platon zum Beispiel, der einen objektbezogenen Zugang in den Mittelpunkt ästhetischen Empfindens stellte. Also so zeigte sich bei ihm der objektive Charakter unter anderem in Kriterien wie Ordnung, Maß und Symmetrie. Und auf der anderen Seite findet man natürlich Vertreter wie Kant, der die Meinung vertrat, dass Geschmack alleine über schön und nicht schön entscheidet. Aber es gibt universale Muster des Schönheitsempfindens. Davon ist zum Beispiel Wolfgang Welsch überzeugt. Also er spricht in dem Zusammenhang von einem Detektor, der uns Menschen sozusagen gegeben ist und uns mit der Welt verbindet.
Sehr schön erklärt. Vielen Dank dafür. Sie sagen, dass die rein technische Nachhaltigkeitsbetrachtung dem Menschen als ganzheitliches Wesen gar nicht ausreicht. Also die Ansicht teile ich zu 100%. Welche Bedürfnisse der Menschen wären denn Ihrer Meinung nach erfüllt, wenn es sich um schöne Architektur handelt? Und in welchem Bereich der Nachhaltigkeit würden Sie das einreihen?
Also zunächst lässt sich festhalten, dass Architektur aus materiellen Aspekten besteht, die den funktionalen, technischen und anthropologischen Bestimmungen entsprechen müssen, als auch immateriellen Aspekten, die dem soziologen, sozialen, kulturellen und ethischen Anspruch genügen müssen. Und weiter ist es so, dass der Mensch die Umwelt auch über die Sinne wahrnimmt. Daher besteht zwischen dem guten Leben und Schönheit ein notwendiger Zusammenhang. Das heißt, eine Nichtbeachtung von Schönheit wird somit den Menschen nicht gerecht. Also der Mensch stellt eine Ganzheit aus Rationalität und Emotionalität dar. Und daher wird Architektur sowohl intellektuell als auch empathisch wahrgenommen. Jetzt sprechen wir hier über die Sinne. Also der Mensch fühlt sich wohler in einem Haus, das seinem Ich entspricht, ja, was seinen Bedürfnissen gerecht wird. Und erst dann lässt sich auch von einer menschlichen Architektur sprechen. Denn dann entspricht sie der Ganzheitlichkeit des Menschen, was grundlegend wiederum ist für Nachhaltigkeit. So, das bedeutet gleichzeitig, dass menschliches Empfinden und die gebaute Realität sich nicht trennen lassen. Und daher schafft Architektur ja eine ganz wichtige Grundlage für unser Wohlbefinden und in der Folge für unser gesamtes soziales Verhalten. So ein Beispiel: Schönheit begünstigt unser Verlangen nach sozialer Interaktion und stärkt auch Gemeinschaft. Also zum einen dadurch, dass Schönheit die Zufriedenheit jedes Einzelnen stärkt, was sich positiv auf unser Sozialverhalten auswirkt. Und zum anderen dadurch, dass schöne Begegnungsräume geschaffen werden, die Interaktion und sozialen Austausch fördern. Das heißt, die Dingwelt wird zur Sozialressource. So, und das bedeutet, Schönheit prägt nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch das soziale Gefüge einer Stadt. Also Schönheit wird somit zum Faktor öffentlicher Gesundheit, also sozialer Nachhaltigkeit. So, und noch ein Beispiel, Schönheit kommt auch unserem Verlangen nach Identifikation nach. Denn für die Frage, wie wir uns befinden, ist eben Schönheit zentral. Und da sich der Mensch aber nicht mit etwas identifiziert, was ihm kein gutes Befinden bereitet, ist Schönheit somit unerlässlich für die Identifikation mit Architektur.
Klingt
Ja.
eigentlich ganz logisch.
Ja, klingt logisch.
Klingt
Und
logisch.
wir sind ja unterschiedlich geprägt. Und auch dadurch lässt sich ja sozusagen ein differenziertes Schönheitsempfinden wahrnehmen. Also ich könnte mir vorstellen, Martina ist in Österreich aufgewachsen, ich immer in Norddeutschland auf dem flachen Land. Und ich könnte mir denken, oder das wissen wir ja auch, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen von Schönheit hier gibt. Welche Rolle spielt denn das?
Es gibt im Prinzip zahlreiche Einflussfaktoren, die einen Menschen dazu bewegen, ein Objekt schön zu finden oder nicht. Also das ist im Prinzip Symmetrie, Harmonie, Komplexität, Bekanntheitsgrad, aber auch persönliches Empfinden und eben der kulturelle Hintergrund. Schönheit wird in allen Kulturen geschätzt. Und die Schätzung von Schönheit ist universal. Das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen das selber als schön empfinden. Also was als schön angesehen wird, kann je nach Kultur differieren. Das stimmt. Und das könnte natürlich die Vermutung nahelegen, dass allenfalls das Verlangen nach Schönheit als solches universal ist. Aber so ist es nicht. Es gibt tatsächlich universale Muster des Schönheitsempfindens, ästhetische Präferenzen, die für Menschen in jeder Kultur gleichermaßen gelten. Wenn ich Wolfgang Welsch hier anführen darf, der unterscheidet hier drei Typen des universalen Schönheitsempfindens. Das ist zum einen die universale Schätzung auf Landschaften und menschliche Körper bezogen. Also bei Landschaften, da spricht er von einer Savannenpräferenz, die kulturenübergreifend ist, die ist evolutionsbiologisch erklärt. Und bei Menschen eben, dass ein symmetrischer Körperbau in allen Kulturen sozusagen geschätzt wird und bestimmte Proportionen des Körperbaus, dass eine Taille-Hüfte-Proportion von 7 zu 10 in allen Kulturen geschätzt wird. Als zweites die universale Schätzung von schönen Kunstwerken und Bauwerken, beispielsweise das Taj Mahal, die Mona Lisa, Beethovens Neunte oder der berühmte Steingarten in Kyoto. Das alles sind kulturspezifische Kunstwerke und Bauwerke. Und dennoch erfahren sie eine kulturenübergreifende Schätzung. Das heißt, sie werden transkulturell geschätzt. Und als drittes eben die generelle Präferenz für Selbstähnlichkeit, also zum Beispiel die Symmetrie, goldene Schnitt, also die sogenannte göttliche Proportion. So, das heißt, Schönheit, so kann man festhalten, ist keine subjektive Größe. Jedoch ist es so, dass das Empfinden von Schönheit, von der ästhetischen Bildung, dem kulturellen Hintergrund, wie Sie auch angesprochen haben, oder auch der persönlichen Prägung beeinflusst ist. Aber ja, sagen wir mal, wie wichtig Schönheit in der Architektur ist, zeigt ja schon die Tatsache, dass wir gerne in Urlaub fahren, in Städte, die uns gefallen. Und wäre Schönheit eine rein subjektive Angelegenheit, so wären Architekturwettbewerbe und Gestaltungssatzungen zum Beispiel obsolet.
Ja, das finde ich jetzt interessant, das muss ich jetzt einwerfen, weil ich finde es ja gerade in dem Kontext oft einmal schwierig, wenn man in der Architektur über diesen Begriff Schönheit spricht, weil eben so oft dann dieses persönliche Empfinden dafür im Vordergrund steht. Und ich frage mich jetzt, wie schafft man das, dass man auf diesen Level kommt, über den wir da jetzt hier sprechen? Denn eigentlich müsste es ja das Ansinnen eines jeden Architekten und jeder Architektin sein, dass sie auch was Schönes macht, nicht?
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, also ich habe es auch selbst oft genug erlebt, dass man über dieses Thema Schönheit in der Architektur sehr oft streitet, aber es befindet sich dann immer auf einem oberflächlichen Level, wo es um diese persönliche Interpretation dieser Schönheit geht und gar nicht über das, was wir gerade eben sprechen. Wissen Sie, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen.
Es wäre so schön, wenn wir uns auf diesem Niveau, sage ich mal, bewegen könnten, nicht? Weil ja diese Gebäude, die wir entwerfen und die da entstehen, die nächsten Generationen prägen wird, nicht?
Ich denke, das geht ja, setzt sich weiter sozusagen in der Mode und in Trends und so. Also das ist ja auch alles sehr unterschiedlich
Das
betrachtet, wird
stimmt,
unterschiedlich.
aber die Architektur bleibt eben sehr, sehr lange
Ja.
und beeinflusst ja sehr, sehr viel in sozialem Gefüge und in den Gesellschaften.
Also ich finde das auch eine ganz spannende Frage und das erleben wir zwei ja auch immer mal wieder. Wir sagen so, da ist irgendwas nicht schön oder besonders schön und die andere sagt dann irgendwie so, na ja, hast betrachtet so. Also ich würde gerne noch mal zu Ihrem Aspekt zurückkommen, Herr Höhn. Sie hatten ja gesagt, dass eben die Schönheit nicht nur auf die Gebäude bezieht, sondern das Ganze drumherum, die Emotionalität, das, was wir wahrnehmen und unter Umständen eben auch unsere, ja, unser Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und da würde ich gerne noch mal erklären, dass wir hier in der Architekturpsychologie ja immer mit diesen drei Maßstabsebenen denken. Also da sind einmal die eigentlichen Räume, das Gebäude, dann auch schon das Umfeld oder das Quartier und drittens die Stadt beziehungsweise die Gemeinde. Und wissen eben auch, ja, wie Sie sagen, dass alle diese Ebenen schon eine Wirkung auf unser Wohlbefinden haben kann. Welche Voraussetzungen müssen denn bei Ihnen in Ihrer Betrachtung die unterschiedlichen Ebenen erfüllen, um als schön empfunden zu werden?
Vorweg, meine Arbeit bezieht sich in erster Linie auf die Architektur. Aber lassen Sie mich zunächst mal auf die Nutzerwahrnehmung von Schönheit bei Gebäuden eingehen. Also welche ästhetischen Merkmale werden von Nutzern geschätzt? Und diese Merkmale kann man in drei Kategorien gliedern. Und das sind im Prinzip diese drei Ebenen, von denen Sie gesprochen haben. Beginnend mit dem Kontext der Umgebung. Stellt sich dann die Frage der Einfügung. Reagiert das Gebäude eben auf den Kontext? Die Frage des Regionalismus, orientiert man sich an einer ortstypischen Architektur zum Beispiel? Also das heißt, gibt es eine Entsprechung mit dem Ort? So, diese kann sich auf materielle Eigenschaften wie Klima, Boden etc., wie auch immaterielle wie Tradition, ortsspezifische Formen und so weiter beziehen. Und wenn wir jetzt von dem öffentlichen Raum sprechen, dann sind es in erster Linie Begegnungsräume, die die Stadt anbieten muss. Also schöne Orte zur sozialen Interaktion. Sie muss Möglichkeiten anbieten und gleichzeitig genügend Freiraum lassen zur eigenen Entfaltung. Ja, also sie sollte Diversität und Heterogenität sozusagen als soziokulturelle Realität anerkennen und als Potenzial in Form von Orten betrachten. So, und zweitens dann das Gebäude eben. Hier ist die Frage des Materials, der Konstruktion, der Fertigung, dem Umgang mit der Natur. Also ist Natur zum Beispiel manifester Bestandteil? So, und drittens dann eben der Raum. Hier wird Schönheit bestimmt an dem geometrischen Raum, dem erlebten Raum, der Maßästhetik, Gefühlsästhetik. Und eine zentrale Frage dabei ist, fühle ich mich in dem Raum geborgen? Dann finde ich den Raum immer auch als schöner. Und den Wert eines Raumes erfährt der Mensch eben über die Folge von den Sinneseindrücken. Und ein Raum muss davon abgesehen sowohl die funktionalen wie auch anthropologischen Anforderungen erfüllen. So, aber auch hier lassen sich die einzelnen Ebenen nicht voneinander trennen.
Herr Höhn, darf ich Sie zwischendurch aus Neugierde jetzt auch fragen, das haben wir nicht vorbereitet oder so, aber in Ihrer Arbeit, als Sie diese Dissertation gemacht haben, ist Ihnen da die Architekturpsychologie untergekommen oder war das nicht wirklich ein Thema?
Doch, absolut. Das ist ein großes Thema in der ganzen Arbeit. Ich habe mich damit schon auch auseinandergesetzt. Absolut.
Okay. Ja,
Ja.
sehr, sehr schön. Ich finde ja, Sie sprechen so vieles an, mit dem wir uns ja hier auch immer beschäftigen. Also ich finde auch, diese Begrifflichkeiten lassen sich gar nicht so sehr trennen. Wohlbefinden und Schönheit, weil genau das, was Sie sagen, da wo wir uns wohlfühlen, das empfindet man natürlich auch als schön. Und da, wo wir dann eben es weniger schön haben, da läuft man dann eben schneller vorbei oder fühlt sich einfach unwohl, kann sich nicht so gut erholen. Also ich finde ja nochmal so spannend, auch wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen? Können Sie das noch mal kurz erklären?
Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Also,
Aber es muss einen Anlass dafür gegeben haben.
ja, der Anlass war der, ich habe vor 13 Jahren, 14 Jahren mit meiner Kollegin Caroline Riedel zusammen ein Masterstudium gemacht, ein berufsbegleitendes im ökologischen Bauen. Das heißt, da haben wir uns schon sehr intensiv mit dem ganzen Thema mit auseinandergesetzt. Und da habe ich eben festgestellt, dass Nachhaltigkeit nach wie vor sehr rational betrachtet wird. Da ist dieser Gedanke entstanden, dass irgendwo was fehlt. Weil, wie gesagt, der Mensch letztendlich eine Ganzheit aus Rationalität und Emotionalität darstellt. Wenn man dann das Thema Nachhaltigkeit rein rational betrachtet, dann kann es nicht vollständig sein und richtig sein. Ja? Der Mensch ist eben keine Mathematik und ist kein Algorithmus.
Ja, super. Ich weiß von Ihnen, Sie arbeiten auch oder es geht auch um Bauen im Bestand. Gerade da sagten Sie ja vorhin auch dieses Thema der Einfügung. Was ist denn da für Sie wichtig? Wie gehen Sie da vor?
Letztendlich sind es immer die gleichen Fragen. Was verlangt der Ort? Was verlangt das Gebäude? Was verlangt die Funktion, der Raum, der Mensch, die Natur an der Stelle, der Umgang mit der Natur? Das sind immer die gleichen Fragen, die gestellt werden müssen und die eben, ja, je nach Bauaufgabe unterschiedlich gewichtet werden.
Können wir noch einmal auf die
Ja.
Natur da zurückkommen?
Ja, gut.
Und zwar die Formen in der Natur, weil die können ja auch sehr oft leitend sein für architektonische Entwürfe. Also man kann sich ja tolle Anleihen aus der Natur holen. Es hat Hundertwasser zum Beispiel gemeint, es gibt keinen rechten Winkel, es sei was Unnatürliches in der Natur und deswegen hat er sie da einfach radikal weggelassen in seinen wenig gebauten Beispielen. Das kann man schön finden oder auch nicht. Es gibt auch in der Tragwerkslehre zum Beispiel Santiago Calatrava, die Stadt der Künste in Valencia, da lehnt er sich voll an die Formen der Natur an. Aber er kopiert sie nicht, sondern setzt einfach die Form aus der Natur in Konstruktion und Bewegung um, zum Beispiel. Für wie wichtig halten Sie die Formprinzipien der Natur in der Entwurfsarbeit von Architektinnen, um einen schönen Entwurf zu erhalten?
Ja, was das Einbeziehen von Natur anbetrifft, so kann man im Prinzip drei Arten von Konzepten unterscheiden. Einmal die Konzepte, die die Natur ideologisch abstrakt betrachten. Und das ist eben die organische Architektur, anthroposophische Architektur, Bionik. Dann die Konzepte, die Natur als grün einbeziehen. Da sprechen wir von Baubotanik oder begrünter Architektur. Und zum dritten Konzepte, die auf natürlichen, biobasierten Baustoffen basieren, also zum Beispiel Holz, Lehm, Steine, Algen, Hanf, Stroh und so weiter. Und wenn wir jetzt nur die Formprinzipien der Natur sprechen, dann reden wir in erster Linie über den ideellen Wert von Natur. Also sozusagen Formen der Natur werden hier interpretiert, wie eben bei dem Jugendstil zum Beispiel. Die werden interpretiert. So, Natur steht für Fühlen, für Leben. Also wenn nun Natur, egal ob ideell oder als grün, zum manifesten Bestandteil von Architektur wird, so wird aus ihr auch mehr als nur Materie. Also Architektur erhält dann eine Lebendigkeit, mit der wir uns verbunden fühlen. Und durch Natur erfährt die Architektur auch Menschlichkeit und Emotion. Und eine solche Architektur kann, ja, kann immer auch als sozial bezeichnet werden, als soziale Architektur. Also sie fördert soziale Beziehungen. Und das vermittelt ein ökologisch-soziales, faires Weltbild. Und dieses Weltbild beschreibt die Art, wie wir die Welt denken, sie behandeln und steht für einen respektvollen Umgang mit ihr. Und dieses Bild eines respektvollen Umgangs mit der Welt ist wiederum grundlegend für unser Sozialverhalten, indem es Interaktionen fördert. Das heißt, so, Natur wirkt somit zum Sozialkapital. Ja.
Ja. Schön, absolut nachvollziehbar. Und auch bei uns ist ja dieses Thema Natur oder auch Biophilie ja immer wieder ein Thema, weil wir wissen, welche Wirkung das eben auch auf unser Verhalten hat. Ich habe jetzt noch mal ein anderes Thema, und zwar geht es um die Äußerlichkeiten von Gebäuden. Ich gehe hier im Podcast ja gerne immer wieder mit diesen sogenannten
Ja.
Fassaden hier auf die Nerven, weil mich das wirklich, ich spüre das. Ich gehe an Häusern vorbei und ich fühle das einfach. Ich fühle mich dann unwohl. Es gibt aber inzwischen auch einige Untersuchungen, in denen schon festgestellt wurde, dass die Menschen sich dort sehr ungern aufhalten oder schneller vorbeigehen, wenn sie sich unwohl fühlen. Und dann wissen wir ja auch aus der Psychologie, dass wir gewisse Reize und Stimuli benötigen. In diesem Zusammenhang nenne ich dann immer gerne Städte wie Rom, Wien oder auch Kopenhagen. Wir finden dort schöne Altbauten, die wunderschöne Fassaden haben und die sich auch in neu gebaut, also dieses Einfügen, in schlichtere Gebäude gut einfügen. Was sagen Sie zu dem Fassadenthema?
Spannendes Thema. Also zunächst kann man festhalten, dass sich die Stadt in den letzten Jahrzehnten zu einer Ansammlung egoistischer Selbstbehauptungen gewandelt hat. Also die Kriterien heute sind im Prinzip mehrheitlich Neuartigkeit und Profit. Und wenn wir dagegen die alten Städte, die Sie auch angesprochen haben, anschauen, die sind in einer Sprache gebaut, die eine lebendige Schönheit geschaffen hat. Also das ist eine Sprache, die reich an Ornamenten ist, Details. Und die sind auch aus einer Überzeugung entstanden, dass jedes Gebäude, egal wie privat es auch sein mochte, eine öffentliche Präsenz zeigte. Also war es in mittelalterlichen Städten so, dass ja, der Betrachter weniger die Wirkung des Einzelwerks als Schönheit empfand, als seine Einordnung in den Kontext, also in ein großes Ganze. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Siena anschauen, die Sieneser Statuten im Mittelalter, die haben vorgeschrieben, dass für eine gleichartige Gestaltung der Häuser roter Ziegel und Travertin vorzusehen ist. Hier war es nicht das einzelne Haus, nicht einmal der Palast war die Einheit, sondern der Platz. Und die Andersartigkeit formte sich hier zu einer Ganzheit. Und gleichzeitig werden die Fassaden von Altbauten, von schönen Altbauten durch ihre Plastizität unserem Verlangen nach Abwechslung gerecht. Aber es ist auch der handwerkliche Ausdruck, der sich in dieser Bewertung bei den Altbauten niederschlägt. Denn das Wissen um die Fertigung fließt immer auch in die Bewertung mit ein. Und diese plastische Ausprägung von Altbauten bringt eben neben dem funktionalen Anteil auch einen künstlerischen Anteil in den Ausdruck von Architektur mit hinein. Und es ist im Prinzip diese, ja, man kann sagen, direkt erfahrene Anstrengung der Arbeit, welche die Menschen hier das Haus mehr schätzen lässt als ein industriell hergestelltes Werk. Die sind meist auch von Unregelmäßigkeit geprägt, die wiederum Assoziationen zur Natur herstellen. Ja, und nicht zuletzt ermutigt der durch den handwerklichen Ausdruck die ausgelöste emotionale Resonanz und auch zu einer kontinuierlichen Pflege der Häuser, was dann neben ihrer Reparierbarkeit auch eine weitere Form von Resilienz darstellt.
Also ich finde auch schön den Schwung, den Sie jetzt gemacht haben zur Natur noch einmal, weil ich finde, dass es in diesen Fassaden, die nicht langweilig werden, gibt es ja eigentlich auch diese Regeln aus der Natur unter Anführungszeichen. Und es gibt Rücksprünge, es gibt Vorsprünge, es gibt Materialwechsel, es gibt vertikale Gliederungen. Es gibt auch in der Natur Wiederholungen, aber sie sind eben nie identisch und es gibt Muster, aber immer mit Variation. Und es gibt schon eine Ordnung, aber es kommt auch immer eine Überraschung dazu. Und ich finde, das ist auch etwas, was man wunderbar aus der Natur ablesen kann und eigentlich in die Architektur übersetzen könnte. Mir fällt auch ein gutes Beispiel ein, nämlich Jan Gehl, der ja schon lange Städte für Menschen denkt, unter Anführungszeichen, ja. Haben Sie, Herr Höhn, haben Sie auch ein Vorbild oder eine Stadt, wo Sie sagen, boah, die finde ich wirklich schön und welche ist es und warum?
Ja, das ist eindeutig Wien.
Ach ja!
Ja, genau. Ja, ich habe 3 Jahre in Wien gelebt und Wien ist tatsächlich meine große Liebe. Also das ist für mich eine Stadt, die mich eben emotional berührt, ja, die in mir eine emotionale Resonanz auslöst. Und das liegt eben an den eben von mir genannten Gründen. Wenn ich hier so einen kleinen Exkurs machen darf, in allen großen Städten, zum Beispiel in Italien, gab es im Mittelalter den sogenannten Schönheitsminister, den Tribunus Reremnitentio. Er hatte den Blick aufs Ganze. Und genau dieses Gefühl hat man in Wien auch. Jedes Mal denke ich, hier muss es jemanden geben, der den Blick aufs Ganze behält. Und jedes Mal denke ich an diesen Schönheitsminister, ob es den in Wien wohl auch gibt.
Ja, toll.
So, das heißt, Wien kann man sowohl als schöne Stadt wie auch soziale Stadt bezeichnen, weil Wien den Menschen viele Aufenthaltsangebote macht, Natur als manifesten Bestandteil betrachtet und damit Kommunikation, sozialen Austausch fördert. Also Wien ist für mich eine einprägsame, charakteristische Stadt mit Stil und ästhetischer Anziehungskraft. Und nicht zuletzt die Kaffeehäuser. Die Kaffeehäuser als sozialen Ort, allen voran mein Lieblingsort, das Café Ritter. Ich glaube, man darf das hier sagen.
Ja, klar. Wir haben ja eine eigene Folge auch zu den sozialen Orten in Wien gemacht. Ja, wir ja auch gesagt haben, dass das einfach, ja, die Wohnzimmer der Stadt, wie wichtig sie eigentlich tatsächlich für diese sozialen Interaktionen eben auch sein können oder sind. Ganz, ganz schön. Ich würde gerne noch ein Zitat bringen, denn ich hatte zu Anfang des Jahres mit der renommierten Architekturpsychologin Frau Dr. Antje Flade ein Interview auch hier für den Podcast geführt. Und ich erinnere mich daran, dass ich sie gefragt habe, warum wir manche Gebäude so als schön empfinden. Und sie hat darauf einen Moment nachgedacht und dann hat sie geantwortet, weil sie eine Geschichte erzählen. Wie sehen Sie das? Sie haben jetzt viel erzählt über Harmonie und Symmetrie und Maß und Ordnung und all diese Dinge, der Bezug auch zur Natur. Wie sehen Sie das, dieses Geschichten erzählen?
Ja, ich würde das gerne noch ergänzen. Also ich
Ja.
denke zum einen, dass auch hässliche Gebäude eine Geschichte erzählen können.
Das stimmt.
Ja, die Frage ist eher, ob es eine schöne Geschichte ist.
Ah ja.
Also schöne Gebäude können uns emotional ergreifen. Also wir verspüren eine Verbundenheit mit ihnen. Oder wie Wolfgang Welsch das beschreibt, anscheinend wird durch solche Gebäude eine Schicht in uns angesprochen, die tiefer liegt als unsere kulturellen Prägungen. Und die deshalb auch universaler ist und somit ein kultur- und übergreifendes Verstehen ermöglicht. Diese Gebäude, die werden uns nie überdrüssig. Wir können uns immer wieder an ihnen erfreuen. Das, glaube ich, ist der Punkt.
Ja, stimmt.
Ja.
Meine letzte Frage an Sie, lieber Herr Höhn, ist die, wir reden ja auch über Nachhaltigkeit. Und könnten Sie noch mal sagen, welche Vorteile es zum Beispiel, wenn man die Dinge, die Sie jetzt alle beschrieben haben und uns erklärt haben, wenn man die mit einfließen lässt, welche Vorteile gibt es eigentlich für die Menschen, die dort wohnen, aber auch für die Wohnungsbaugesellschaften? Welche Vorteile haben die davon, wenn man ein Gebäude schön macht?
Welche Vorteile ergeben sich für Wohnungsbaugesellschaft oder Bauträger? Zum
Genau.
einen, ja, da sprechen wir über Wertsteigerung einer Immobilie. Das ist immer auch ein Ergebnis von Schönheit. Weiter erzielen schöne Häuser auch höhere Verkaufspreise als hässliche Häuser. Also Schönheit ist letztendlich einer der wichtigsten Faktoren beim Immobilienkauf. Wenn eine Immobilie gefällt, dann sind die Menschen auch bereit, mehr zu zahlen, beziehungsweise Nachteile in Kauf zu nehmen. Menschen identifizieren sich eher mit einer Immobilie, die ihnen gefällt. Und das führt dann eben auch zu einer geringeren Fluktuation, zu weniger Leerstand. Der andere Punkt allerdings ist Segregation. Wenn Gebäude verwahrlosen infolge von Hässlichkeit, dann ziehen eben kaufkräftige Mieter weg.
Ja.
Neu hinzuziehende, ökonomisch schwächere Mieter veranlassen solche mit höherem ökonomischem Potenzial, das Wohnviertel zu verlassen. So, und das sind Folgen von Werteinbußen des Immobilienbestandes, von dem wir da reden. Und das Gegenteil ist Gentrifizierung, also fortsetzende ästhetische Aufwertung durch Sanierung. Da entstehen dann sozioökonomisch und kulturell neuartige Konzentrationen, dann steigen wiederum die Mieten, eine Verdrängung der gebietstypischen Bevölkerung hat das zur Folge. Das sind auch Themen, die man dabei im Blick haben muss.
Ja. Erika, das ist jetzt schon ein Ausblick tatsächlich auf ein Gespräch, das wir bald führen werden mit dem Geschäftsführer von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Das wird auch sehr spannend. Da geht es genau um dieses Thema, nämlich auch die soziale Nachhaltigkeit unter anderem und wie sich das in der Immobilienwirtschaft auswirkt. Und das alles, was sie jetzt eigentlich genannt hat, finde ich, sind eigentlich wunderbare Argumente, warum man die soziale Nachhaltigkeit nicht so sehr als Stiefkind betrachten sollte.
Ein schönes Schlusswort, liebe Martina, finde ich.
Gerne.
Ja, sehr schön. Lieber Herr Höhn, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Es war wirklich sehr spannend und ich finde diesen Gedanken von Schönheit, Wohlbefinden und Schönheit, da gibt es halt einen Zusammenhang.
Ja, ich
Daher.
danke Ihnen, Frau Miro, Frau Püringer, und einen schönen Tag noch. Tschüss aus Köln.
Tschüss aus Hamburg.
Und Papa aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.